Ermutigende Blickwinkel, der Podcast zur nachhaltigen Transformation.
Was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt? Für mich bedeutet das, es ist ein Prozess. Wir haben ein Nachhaltigkeitsziel und jeder Schritt auf dieses Ziel zu ist gut. Ob das jetzt ein großer Schritt ist oder ein kleiner oder ob es 4 Schritte sind oder nur ein halber, jedes ist ein Beitrag und ist gut.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 2. Staffel und der 1. Folge unseres Podcasts Ermutigende Blickwinkel der Evangelischen Bank. Mein Name ist David und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Und in dieser Folge wollen wir der Frage nachgehen, warum es gerade jetzt und in diesen Zeiten nachhaltige Geldanlage braucht. Freut euch auf spannende Einblicke und wertvolle Tipps für Kirche, Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Und dafür haben wir einen absoluten Experten in diesem Bereich eingeladen. Er sitzt mir hier gegenüber und wir freuen uns sehr darüber, dass er Ja zu uns gesagt hat. Herr Professor Dr. Klein, seit über 10 Jahren sind Sie Professor für Sustainable Finance an der hiesigen Universität Kassel, Mitbegründer der Wissenschaftsplattform Sustainable Finance Deutschland und in mehreren wissenschaftlichen Beiräten verschiedener Sustainable Finance Organisationen aktiv.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr gerne.
Sie sind ja ein fleißiger Zuhörer gewesen der ersten Staffel. Ich gehe davon aus.
Ja, natürlich.
Dann wissen jetzt genau, was auf Sie zukommt. Denn bevor wir ins Gespräch starten, machen wir ein kleines Spiel zum Aufwärmen mit unseren Gästen. Das da heißt schnell und ehrlich. Und ich nenne Ihnen jetzt 2 Begriffe und Sie sagen mir einfach, welcher Ihnen spontan zusagt.
Ich bin bereit.
Ja, wunderbar.
Schnell und ehrlich.
Strandurlaub oder Urlaub in den Bergen?
Strandurlaub.
Warum?
Das ist eine gute Frage, weil ich bin ja eigentlich Bayer. Also eigentlich fühle ich mich in den Bergen zu Hause, aber genau deswegen, also wenn schon weg, dann mag ich es richtig heiß haben und mit Wasser und am besten Salzwasser.
Lieber auf Plastik oder auf Smartphone verzichten? Kleine Fangfrage.
Ja, Plastik.
Plastik. Ja, wobei im Smartphone natürlich auch so einiges.
Und seltene Erden und so, aber wir werden sehen. Bald kann man das komplett recyceln und dann muss man da auch kein schlechtes Gewissen mehr haben.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Ich bin absolute Nachteule. Ist auch sehr tragisch und ich bin der gerne um 1 oder halb 2 ins Bett geht und bis 10 Uhr schläft und verpasst dann meine Lebensgefährtin, die gerne schon auch mal um 9:30 ins Bett geht und irgendwie um 5 aufsteht und so.
Kino oder Streaming?
Kino.
Kino. Weil nachhaltiger als Streaming oder
warum? Nee, weil einfach toll. Ja, ich war vorgestern erst im Kino. Ich mag Kino.
Ja, das war's dann auch schon.
Ach,
danke.
Okay.
Ja, kurz und schmerzlos. Vielen Dank. Professor Klein, Sie sind ja eine bekannte Stimme im Bereich Sustainable Finance. Wir freuen uns, Sie als ersten Gast hier in der 2. Staffel von Ermutigende Blickwinkel begrüßen zu dürfen. Und diese Staffel widmet sich dem Thema Sustainable Finance, also der nachhaltigen Geldanlage. Und damit sind Sie natürlich goldrichtig hier in der 1. Folge. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Mhm. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? Und was hat Sie motiviert, sich diesem Thema zu beschäftigen?
Ja, das Thema Nachhaltigkeit kam vor allem über meinen Hauptjob als Vater. Also ich bin für 5 Kinder verantwortlich und das wahnsinnig gerne. Und da macht man sich eines Tages irgendwann Gedanken, wie sieht denn die Zukunft für die Kinder aus? Wie ist es möglich, dass wir diese Welt enkeltauglich übergeben? Und das Problem war, ich kann nur Finance.
Und nur in Anführungsstrichen.
Nur in Anführungsstrichen, ja. Also manchmal denke ich mir schon, das wäre auch toll irgendwie, wenn man wirklich Arzt wäre und Menschen retten könnte. Ich versuche es halt auf die andere Art und Weise. Ich kann nur Finance und deswegen haben wir uns vor ungefähr 15 Jahren überlegt, wie kann man das zusammenbringen? Nachhaltigkeit auf der einen Seite und Finance, Kapitalmärkte, Geldanlage und solche Geschichten auf der anderen Seite. Und so sind wir in diesem Bereich gelandet.
Ja, motivierender kann das Thema, glaube ich, nicht angegangen werden. Viele unserer Hörerinnen und Hörer haben sich ja auch eine Vorstellung von nachhaltiger Geldanlage. Ja, die muss irgendwie grün sein und elektrisch im Vergleich zum Verbrenner. Ja, da können Sie uns gleich mal aufklären, ob das denn alles so richtig ist und was Sustainable Finance eigentlich bedeutet. Können Sie dann noch einmal kurz zusammenfassen, was eine nachhaltige Geldanlage von einer konventionellen Geldanlage unterscheidet?
Also wenn wir das jetzt googeln würden, würden wir die Antwort bekommen, ja, eine nachhaltige Geldanlage berücksichtigt neben den klassischen Kriterien, also sowas wie, ich möchte möglichst hohe Rendite, möglichst geringes Risiko und ich möchte jederzeit an das Geld ran, also eine hohe Liquidität, noch das Thema Nachhaltigkeit.
Ja, kommen wir zu der Zukunft der nachhaltigen Geldanlage. Und da ist ja im Moment viel, viel, viel in Bewegung. Bis vor kurzem verzeichnete der Markt der nachhaltigen Geldanlage pro Jahr noch ein Wachstum im zweistelligen Bereich. Ja, im Jahr 2023 konnte auf dem nachhaltigen Anlagenmarkt in Deutschland ein Gesamtvolumen in Höhe von rund 542,6 Milliarden Euro verzeichnet werden. Das ist ja unvorstellbar. Doch seit einiger Zeit ist die Aufmerksamkeit für nachhaltige Themen zurückgegangen. Das haben Sie ja auch schon in der letzten Zeit beobachten können. Und der Zuwachs hat auch nachgelassen. Und wie schätzen Sie da die Entwicklung von nachhaltiger Geldanlage im Moment ein? Welche Gründe gibt es dafür, dass eben dieser Zuwachs nachgelassen hat?
Also das viel bemühte Wort Zeitenwende gilt tatsächlich auch hier. Was ist passiert? Russland hat die Ukraine angegriffen und es hatte tatsächlich auch Auswirkungen auf den Bereich nachhaltige Geldanlagen. Warum? Das war ein vielfältiger Natur. Also das Erste war, plötzlich haben wir Krieg, plötzlich gibt es Inflation und dann ist das Thema Nachhaltigkeit, so mein Empfinden, tatsächlich hinten runtergefallen. Also da anscheinend, wenn die Menschen merken, jetzt habe ich weniger Geld für Butter, dann denken sie jetzt, um Klimawandel kümmere ich mich später. Blöderweise weiß der Klimawandel gar nicht, dass es gerade einen Krieg in der Ukraine gibt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die großen Themen, die dann hochgekommen sind, war ja das Thema Gas, Öl, Rüstung. Also plötzlich an den Kapitalmärkten konnte man richtig viel Geld mit Öl und Rüstung verdienen. Blöderweise sind das zwei Themen, die so gut wie nie in nachhaltigen Fonds enthalten sind. Also hatten hier viele Anleger zum ersten Mal das Gefühl, oh, ich muss hier auf Rendite verzichten. Und das fanden dann doch einige bei der ganzen Begeisterung für Nachhaltigkeit irgendwie doof. Genau. Und eines der großen Probleme, also ich bin ja jetzt seit 15 Jahren dabei und vor 15 Jahren hat das Thema wirklich keinen interessiert. Da war das ein absolutes Nischenthema. Und dann wurde das richtig groß. Und als das so losging, war so die Stimmung auf den Kapitalmärkten, also jetzt gerade bei den Institutionellen und auch bei den Anbietern, hey, jetzt machen wir einen auf nachhaltig und wir werden dadurch irre reich. Und ich habe mir da damals ziemlich einen Ärger geholt, weil ich damals schon gesagt habe, ja, kann es sein, dass wenn es möglich wäre, die Welt zu retten oder durch irre reich zu werden, könnte es sein, dass dann die Welt schon längst gerettet worden wäre? Und kann es sein, dass es vielleicht was kosten könnte oder dass das Thema nicht so einfach ist. Das wollte am Anfang keiner hören, aber das, so weit sind wir jetzt auch, dass wir merken, es ist nicht so einfach und wir müssen über ein paar Dinge ehrlich reden.
Ja, Sie haben ja gerade gesagt, Sie beschäftigen sich seit nunmehr 15 Jahren mit dem ganzen Thema. Schauen wir mal in die Zukunft, blicken wir nach vorne und wie sehen Sie das ganze Thema in 5 Jahren mit der nachhaltigen Geldanlage?
Also sind ja 2 Dinge. Sie haben vorhin richtig gesagt, in Deutschland nimmt das Wachstum ab. Das heißt, wir haben also immer noch Wachstum, es gehen immer noch zusätzliche Mittel in nachhaltige Fonds. In den USA ist es ganz anders, da sehen wir, dass Geld abgezogen wird. Das Erste, wenn ich sage, es sind 2 Dinge, das Erste ist tatsächlich die Politik in den USA. Also wir sehen, dass die Regierung Trump wirklich Druck ausübt, dass die sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist verpönt und wer da rein investiert, wer sich damit beschäftigt, wird bestraft. Also das ist auch der Grund, warum viele Banken oder Geldanleger sich zurückziehen, weil sie Angst haben, dass die Regierung Trump sie bestraft dafür, dass sie an den Klimawandel denken, wenn sie Geld anlegen. Wie sie es hier entwickeln wird, weiß ich nicht. Wir können ganz fest die Daumen drücken, dass es in 4 Jahren anders sein wird, aber das wissen wir nicht. Das Zweite ist, wie wird sich das Thema weltweit entwickeln? Ich glaube, wir werden Folgendes sehen. Wir werden irgendwann auf der Erde schmerzlich merken, dass zum Beispiel der Klimawandel real ist. Und wenn es dann schrecklich heiß wird und wir Naturkatastrophen haben und Menschen sterben und vor allem gigantische Schäden entstehen, die Versicherungen gar nicht mehr bezahlen können. Also wenn auch die westlichen Länder merken, dass das große finanzielle Schäden hervorbringt und dass es einfach günstiger ist, den Klimawandel einzugrenzen, dann werden sie auch merken, dass nachhaltige Geldanlage sinnvoll ist. Warum? Weil das sind alles Unternehmen, die dafür gebraucht werden, das zu machen. Also es macht dann ökonomisch Sinn. Oder in anderen Worten, wenn wir CO2 begrenzen wollen, wenn wir uns einigen als Menschheit, CO2-neutral zu werden, dann ist es einfach eine doofe Idee, Ölaktien zu kaufen, weil diese Unternehmen keiner mehr brauchen wird. Was eben fehlt gerade, und das war von Anfang an der Fall, ist die Erkenntnis, dass es bei nachhaltigen Geldanlagen nicht um Gänseblümchen und Wollsocken und sowas geht, sondern es geht wirklich um ökonomische Faktoren. Es ist ein Risikomanagement-Thema.
Ja, das ist auch mal die Frage, was bedeutet Nachhaltigkeit, ne? Für den Käufer im Sekundärmarkt, ja, ja. Für die ETF-Anleger sozusagen oder für die Unternehmen, ne? Das sind ja, ja zwei Paar Schuhe.
Genau.
Und das finde ich ganz spannend, dass Sie das an der Stelle auch nochmal erwähnen. Sie haben auch gerade von vielen verschiedenen Stakeholdern, Beteiligten gesprochen, ja. Was glauben Sie, wer hat da die wirksamste und größte Hebelwirkung in Zukunft, ja? Was eine positive Veränderung angeht?
Also die Rettung der Welt wird ohne die Politik nicht gehen. Punkt. Ich glaube, es war auch so ein bisschen ein Missverständnis, dass man gedacht hat, man müsste sich politisch jetzt nicht mehr so reinhängen, wenn die Kapitalmärkte das übernehmen. Das funktioniert nicht. Ja? Also die Kapitalmärkte und wir als Anleger können mit Sicherheit eine begleitende Rolle spielen. Wir können das unterstützen, aber wir brauchen klare Signale von der Politik. Also einfach, Menschheit muss sagen, 2050 sind wir CO2-neutral und die Politik wird dafür sorgen.
Im Jahr 2023 haben institutionelle Anleger einen Anteil von 57% des Investitionsvolumens in nachhaltige Geldanlage ausgemacht. Also die eindeutige Mehrheit der Investitionen. Was unterscheidet Investments von institutionellen Anlegern gegenüber einer privaten Vermögensanlage, Herr Professor Dr. Klein?
Also spannend ist erstmal dabei, dass es da ein großes Missverständnis gibt, weil viele denken, nachhaltige Geldanlage, das ist der ETF, den sich Tante Erna in den Warenkorb klickt. Aber tatsächlich ist es vor allem ein institutionelles Thema und das auch schon immer gewesen. Weil das sind die großen Geldbeträge und das sind die Profis. Also jetzt nichts gegen Tante Erna, das ist ganz, ganz wichtig, dass sie sich mit dem Thema beschäftigt. Aber letztendlich, die Profis wissen zum Beispiel auch, wie sie dann ihre Aktionärsrechte nutzen können, um ein Unternehmen nachhaltiger zu machen. Also ein großer Punkt ist eben, die haben Einfluss, die haben große Geldmengen, die wissen, wie man mit dem Management redet und aber auch, die können die Aktionärsrechte nutzen, zum Beispiel auf der Hauptversammlung Themen durchdrücken. Ich rede jetzt über dieses ganze Thema Engagement, das ist natürlich vor allem ein institutionelles Thema. Im Retail-Bereich, also die Tante Erna, finde ich aber genauso wichtig und uns in unserer Forschung interessieren Kleinanleger und Kleinanlegerinnen besonders, weil hier geht es nochmal um einen anderen Punkt, da geht es darum, den Menschen auch dieses komplexe Thema Nachhaltigkeit nahezubringen. Also ich habe auch gelernt, als ich angefangen habe mit dem Thema, so mit diesem Zeigefinger, du musst das machen für unsere Kinder. Da nicken immer alle, aber so richtig viel geht nicht. Aber sobald du über den Geldbeutel kommst, dann sind die Leute wahnsinnig aufgeregt und aufmerksam. Abgesehen davon, dass es schön ist, wenn man in nachhaltige Dinge investiert, auch ein tolles Mittel, um ja Literacy, um Wissen zu generieren bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern.
Können Sie noch mal ganz kurz, Herr Professor Klein, etwas zur Rolle der Regulatorik sagen, wie zum Beispiel der ESG-Richtlinie für institutionelle Anleger?
Ja, also ich muss zugeben, als ich vor 15 Jahren mit dem Thema angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, dass das mal so groß wird und vor allem mit Regulatorik zu tun haben wird. Das war für mich auch überraschend. Woran lag das? Also vielleicht ganz kurz, als das Thema groß wurde, hatte das vor allem mit der EU-Kommission zu tun, denn es war so 2015, hat die EU-Kommission gesagt, wir nehmen das ernst mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Wir werden das umsetzen. Und dann ist man sehr schnell draufgekommen, dass das unglaublich teuer wird, also wahnsinnig teuer und so viel Steuergelder gibt es gar nicht. Also löst man das so, dass man die Finanzströme auf den Kapitalmärkten einfach umleitet, von Unternehmen und Aktivitäten weg, die CO2 ausstoßen, die das Ganze verschlimmern, hin zu Aktivitäten, die dafür sorgen, dass wir die Ziele erreichen können. Und das, was ich gerade gesagt habe, ist eigentlich die politische Definition für Sustainable Finance. Und wie mache ich das, dieses Umleiten? Das mache ich mit Regulatorik. Und es geht ja schon darum, was wir beide vorhin schon mal kurz angesprochen haben, was ist denn zum Teufel Nachhaltigkeit? Und da hat der Regulator gesagt, definiere ich, und das war die Taxonomie. Und wie leiten wir das um? Der Regulator sagt, definiere ich, und dann hat der Regulator gesagt, ich muss aber erst mal wissen, wer von euch ist denn nachhaltig und wer nicht. Und so sind wir bei der ganzen Berichterstattung gelandet, SFDA und so weiter, dass die Unternehmen eben zeigen müssen, wie zum Beispiel bezogen auf die Taxonomie, wie nachhaltig sie sind.
Ja.
Und dann gibt es die anderen Regulatorien, unter anderem auch für die institutionellen Anleger und Anlegerinnen, wo dann eben gesagt wird, so, jetzt hast du hier die Daten und die Definition und jetzt legt man dein Geld so an, dass es beiträgt, die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen.
Ja, Sie haben ja gerade schon davon gesprochen, dass gerade die institutionellen Anleger ja aufgrund ihrer großen Investitionen erheblichen Einfluss auf die Märkte haben. Und wie können Sie diesen großen Einfluss, diese Macht, die Sie haben, diesen Einfluss positiv auch nutzen, ja, um nachhaltige Finanzierungsmodelle zu fördern und nachhaltige Transformationen voranzutreiben?
Also, wenn ein Player wie BlackRock an alle Vorstände einen Brief schreibt und sagt, ihr müsst in Zukunft darauf achten, dass ihr bei eurem CO2-Ausstoß auch eine Agenda habt, wie ihr den reduzieren wollt, dann sind die Unternehmen beeindruckt. Ich habe ja auch viel mit DAX-Unternehmen zu tun und rede mit denen. Und wenn da die großen Investoren kommen und denen auf die Finger klopfen, dann schrecken die zurück und ordnen sich hier brav ein. Denn das Einfachste ist, wenn du ein Unternehmen hast, das nicht nachhaltig ist und du willst das bestrafen, dann drehe den Geldhahn zu und das Unternehmen ist weg. Also deswegen
ist eine ganz einfache Rechnung.
Eine ganz, ganz, ganz einfache Rechnung, genau.
Jetzt haben wir viel über weiche Faktoren gesprochen, aber was heißt das eigentlich? Also können wir das Ganze messen? Ja, wie kann man nachhaltige Investments eigentlich messen? Ja, da geht es ja einmal um die Rendite, ja, die eben auch einen Impact hat, der mit den Investitionen erreicht werden kann. Und können Sie uns etwas dazu sagen, wie man den nachhaltigen Beitrag der Anlageprodukte messen kann?
Also das Erste ist, was ich an der Stelle immer wieder gerne betone, hier liegt ein großes Missverständnis vor, weil zwei Dinge, die komplett unterschiedlich sind aus meiner Sicht, hier unter einer Überschrift, und das heißt nachhaltige Geldanlage oder nachhaltige Finance, zusammengeschoben werden. Ja, also wenn ich jetzt so einen nachhaltigen Fonds habe, muss ich mir die Frage stellen, was hat sich denn der Portfolio-Manager oder die Managerin eigentlich gedacht, als sie den zusammengebaut hat? Und da gibt es zwei Ansätze, die beide richtig und wichtig sind, aber halt vollkommen unterschiedlich. Und der erste Ansatz ist, nehmen wir wieder Klimaschutz, weil da geht es am einfachsten. Mhm. Der Portfolio-Manager hat sich gedacht, bei der Unternehmensauswahl, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen umsetzen, wenn wir bis 2050 CO2-neutral sind, was hat denn das für Auswirkungen auf das Unternehmen? Und dann überlege ich mir, naja, was brauche ich dazu? Da brauche ich Windräder und Solarenergie und die Unternehmen kaufe ich. Öl, Gas und Kohle ist doof, die Unternehmen kaufe ich nicht. Und dann überlege ich mir, was mache ich denn jetzt mit Amazon? Oder was mache ich mit einem Unternehmen wie Alphabet, also Google, und dann sehe ich, dass das beides Unternehmen sind, die eigentlich ziemlich ehrgeizige Klimaziele haben und ganz in einfachen Worten ausgedrückt, 2050, wenn wir CO2-neutral sind, sind diese beiden Unternehmen noch da. Und dann investiere ich in diese Unternehmen. Und dann investiere ich auch noch in Meta, also Facebook, und in Microsoft. Und die Unternehmen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind tatsächlich die Unternehmen, die in den meisten Nachhaltigkeitsfonds die größten Positionen haben. Und dann schrecken schon mal viele Leute zurück und sagen, seit wann ist
das? Das passt doch gar nicht zusammen. Das
passt doch überhaupt nicht zusammen.
Genau.
Tut es aber eben doch jetzt mit dieser Brille, dass wir sagen, das sind alles Unternehmen, die nicht stören dabei, die Klimaziele zu erreichen. Und das ist der erste Ansatz. Also ich investiere in die Unternehmen, die aus dem Ziel, wir werden klimaneutral, keine Nachteile haben. Und dieser Ansatz ist eigentlich ein reiner Risikomanagement-Ansatz. Ich gucke, was für Risiken ergeben sich denn aus diesem Nachhaltigkeitsziel und dementsprechend gewichte ich mein Portfolio. Ich hau mal eine Zahl raus. Ich würde behaupten, 95% aller Fonds da draußen, wo nachhaltig draufsteht, machen genau das.
Okay.
Der zweite Ansatz wäre eben, ich überlege mir, also jetzt hier wieder, ich bin Portfolio-Manager und stelle das Portfolio zusammen und überlege mir, wie kann ich mein Geld nutzen, um das Pariser Klimaschutzabkommen aktiv zu unterstützen. Also wie kann ich mein Geld so investieren, dass ich Rendite mache, aber auch wirklich CO2 in der Luft verschwindet? Und plötzlich wird es wahnsinnig kompliziert, denn dann merke ich eben, wenn ich in Meta investiere, passiert gar nichts. Und dann überlege ich mir, wie ist denn das mit Tesla? Und dann merke ich, naja, wenn ich am Sekundärmarkt jetzt eine Tesla-Aktie kaufe, verschwindet CO2 in der Luft. Da könnten wir jetzt diskutieren, aber wir wären wahrscheinlich der Meinung, dass eher nein.
Ja, richtig.
Genau. Und dann landen wir bei so Fragestellungen, sollte ich vielleicht irgendwelche grüne Startups finanzieren, die in Zukunft meinen Beitrag leisten werden, oder sollte ich ausschließlich in Windparks investieren? Und dann wird es kompliziert und auch sehr, sehr riskant. Und das ist eben eine Sache, die wir hier unbedingt auseinander definieren müssen. Ich finde beides total richtig und wichtig. Eben auch vor 15 Jahren hat keiner gewusst, was eine nachhaltige Geldanlage sein soll. Jetzt sollen wir bitte schon mindestens die Welt retten, wenn wir da rein investieren. Ich sage, komm, fang doch mal erstmal an, wenigstens keinen Schaden anzurichten. Dieser zweite Bereich Impact ist aber auch extrem wichtig, gerade auch im institutionellen Bereich. Mhm. Wenn wir nun eben sagen, wir haben jetzt den Anspruch, wir wollen wirklich einen messbaren Beitrag dazu leisten, dass wir Nachhaltigkeitsziele erreichen können. Wie könnte denn das gehen?
Aber es geht ja darum, dass man in den Aktivismus kommt, in die Positivität und dass man etwas tut. Also ich glaube, da sind wir einer Meinung, auch wenn wir vielleicht im ersten Moment noch nicht messen können, ob mein kleiner Beitrag am Ende in der Gesamtheit etwas bewirkt, ist es denn gut, etwas zu tun.
Das finde ich einen total wichtigen Punkt und das ist auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Ich habe das Gefühl, wir Deutschen, wir sind so wahnsinnig dogmatisch. Also das ist so eine typisch deutsche Sache, dass erstens, wenn es um Regulatorik geht, eben, das muss alles perfekt und zu Ende gedacht sein, also dass man was nachbessert, darauf kommen wir gar nicht. Und zweitens, wenn ich jetzt mein Geld nachhaltig anlege, dann erwarte ich aber auch, dass es mindestens die Welt rettet, vegan ist und auf keinen Fall Spaß machen darf. Und ich bin der Meinung, wir sollten uns da viel lockerer machen. Was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt? Für mich bedeutet das, es ist ein Prozess. Wir haben ein Nachhaltigkeitsziel. Und jeder Schritt auf dieses Ziel zu ist gut. Ob das jetzt ein großer Schritt ist oder ein kleiner oder ob es 4 Schritte sind oder nur ein halber. Jedes ist ein Beitrag und ist gut. Und lassen Sie uns doch da ein bisschen lockerer machen und einfach mal anfangen. Das würde mich total freuen.
Also der Weg ist mal wieder das Ziel.
Definitiv, ja.
Haben Sie zum Ende unseres Gesprächs nochmal ein positives Beispiel, ein greifbares Beispiel mit einem großen Impact für nachhaltige Geldanlage? Was können Sie uns mit auf den Weg geben?
Also erstens nochmal hier der Appell, einfach machen. Ja, also es gibt inzwischen jetzt im Retail-Bereich wirklich für alles gibt es ja eine grüne Alternative. Ich finde es immer so lustig. Was ich am meisten gefragt werde ist, wenn ich jetzt so eine grüne Lebensversicherung kaufe, wie kann ich denn sicher gehen, dass die auch wirklich ganz, ganz grün ist? Und ich denke dann immer an Bio-Eier. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt im Supermarkt vor Eiern stehe, dann überlege ich mir, nehme ich jetzt das Bio-Ei oder das normale Ei? Und dann nehme ich das Bio-Ei. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen teurer, aber dem Huhn geht es irgendwie gut. Ich fange doch dann nicht an der Kasse an zu diskutieren, wie viel Auslauf das Huhn hatte und was es gegessen hat. Dagegen hier bei nachhaltigen Geldanlagen ist es sofort das Misstrauen gegenüber den Kapitalmärkten ist anscheinend so hoch, dass dann die Verbraucherinnen und Verbraucher gleich ganz genau wissen wollen und sagen, das finde ich jetzt aber nicht okay, dass da auch irgendwie ein bisschen Meter im Portfolio ist und eigentlich und so weiter. Also erstmal einfach mal machen.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Klein, für Ihre inspirierenden Einblicke in Ihre Expertise und die praktischen Tipps. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer viele wertvolle Anregungen mitnehmen konnten. Dankeschön.
Würde mich sehr freuen.
Ich verrate Ihnen mal was, Herr Professor Klein. Unser Podcast heißt nicht zufällig ermutigende Blickwinkel. Ja, am Ende jedes Gesprächs, vielleicht haben Sie es ja auch schon mitbekommen, bitten wir unseren Gast, einen Mutmacher mit uns zu teilen. Und das kann ein Buch sein, ja, ein alternativer Podcast, ein Film oder auch eine Begegnung, ja, die unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ermutigt, sich in diesem Fall der komplexen Thematik der Sustainable Finance zu widmen. Was haben Sie uns mitgebracht?
Mutmacher.
Buch finde ich eine gute Idee. Viel zu wenig Bücher empfohlen. Und vielleicht gar nicht mal so zu Sustainable Finance, sondern für mich als Nachhaltigkeitsfan, der gerade so ein bisschen unsicher ist in den heutigen Zeiten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe das Gefühl, tendenziell findet gerade so eine Bewegung statt. Die Menschen werden irgendwie egoistischer. Jeder guckt, wo er bleibt. Der Ton wird rauer. Was mich da nach wie vor aufrecht laufen lässt und positiv denken lässt, ist ein Buch, das ich mal gelesen habe von Adam Grant. Das heißt Geben und Nehmen. Und Adam Grant ist ein Wissenschaftler und er vertritt folgende These, dass es 3 Arten von Menschen gibt. Es gibt Geber, Nehmer und Tauscher. Und er untersucht eben, wer am Ende des Tages gewinnt. Also er hat das unter Sportlern gemacht, unter Studenten, unter Finanzmenschen. Mal Tipp von Ihnen, wer glauben Sie, wer verliert?
Der Nehmer?
Nee, es sind die Geber verlieren.
Ja. Ach.
Ja. Aber jetzt kommt das Spannende, wer sind die gewinnen?
Tauscher?
Nein, das sind auch die Geber. Und das ist das Tolle an dem Buch. Spannend. Es geht um die Aufteilung des Kuchens und diese Geber schaffen es, den Kuchen größer zu machen. Letzten Endes werden sie gewinnen, weil die Geber sich untereinander finden und weil die Tauscher auch sehen, das sind gute Menschen, auf die kann man sich verlassen. Und das hält mich aufrecht. Am Schluss werden wir, also Sie und ich und alle anderen Geber da draußen, wir werden es schaffen, diese Welt zu retten und der Kuchen wird größer und alle werden glücklich werden.
Danke für Ihren Mutmacher.
Danke.
Ja, danke fürs Zuhören und vielen Dank nochmal an Sie, Herr Professor Dr. Klein. Vielen Dank nochmal für Ihre wertvolle Zeit.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Die Zeit ist ja wahnsinnig schnell rumgegangen.
Ja, Das Feedback von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, liegt uns sehr am Herzen. Deswegen wollen wir in einer Umfrage von euch wissen, wie euch ermutigende Blickwinkel bisher gefallen hat und welche Themen und Inhalte euch besonders bewegen. Und Achtung, denn wenn ihr daran teilnehmt, bekommt ihr die Chance auf einen von 3 Preisen. Klickt dazu auf den Link in den Shownotes oder geht auf www.eb.de/podcast für weitere Informationen. Und in der nächsten Folge besprechen wir die Frage, ob und wenn ja, wie nachhaltige Finanzierung von der Nische zur Norm geworden ist. Hören wir da doch schon mal rein.
Für Sie. Wir hatten 2008 etwa 7% der Unternehmen, die börsengelistet sind, die überhaupt ihre CO2-Daten berichtet haben, also ziemlich kleiner Anteil. Heute sind es über 70%, also Faktor 10. Und das Greenhouse-Gas.
Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns für weitere ermutigende Inhalte zur nachhaltigen Transformation in Kirche, Gesundheits- und Sozialwirtschaft.